davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah.
Hallo Lucia.
Hi Matthias, gutes Neues wünsche ich dir.
Ja, wünsche ich dir auch. Wie war dein Silvester?
Ich würde es sagen, erwachsen.
Hat sich denn bei euch jemand an das Böllerverbot gehalten?
Also wir haben nichts, obwohl wir so nahe an der Schweiz wohnen, hatten wir nichts. Weil in der Schweiz war es ja erlaubt, also man hätte ja rüberfahren können und sich eindecken können, aber wir waren ganz anständig, aber es gab viel zu sehen. Bei dir auch?
Wir waren ja in Dänemark, da ist ja Böllern sowieso verboten, da sind ja nur Raketen erlaubt. Die haben wir uns auch angeguckt, aber es war auch überschaubar. Es war nicht so wie hier, also was ich hier gehört habe, ging es schon mehr ab.
Ja?
Ja.
Okay. Aber bist du gut reingerutscht?
Bin ich. Und wir haben ja auch jemanden dabei, den sollten wir kurz mal hören, ob man ihn hört. Hallo Thomas.
Hallo ihr zwei. Freut mich dabei zu sein.
Ja, mich auch.
Freut mich, dass du dabei bist. Wir kommen gleich zu dir. Hast du irgendwelche Reaktionen zu vermelden, Lucia?
Leider nein. Dabei habe ich ja wirklich auch viel an unseren Videos gebastelt. Wir sollen am Ball bleiben. Wir sollen weitermachen, das war eine Reaktion und frohe Weihnachten wurde uns gewünscht und einen guten Rutsch. Viel mehr gab es nicht, aber ich möchte dir jetzt mal was erzählen, ja?
Na los.
Weil diese Podcast-Folge, die wir heute haben, die beschäftigt mich schon ganz schön lange. Und normalerweise bereite ich mich ja nicht so gut vor auf die Podcast-Folgen, wie du das tust.
Sag nicht, du hast dich vorbereitet diesmal.
Nein, ich habe mich nicht vorbereitet, aber ich habe versucht, schlagfertig zu sein. Ich habe mir Argumente zurechtgelegt. weil ich doch Respekt habe vor dem Gast, den wir heute haben. Und ich ihn noch nicht so ganz einschätzen kann. Ich habe bisher nur in Schriftform gelesen und auch nur wenig. Und hören kann man ja nichts von ihm. Also der macht ja keine Kindermusik. Deswegen.
Aber macht schon auch Musik. Also Musik kann man sich auch anhören.
Ja, aber keine Kindermusik. Und hier geht es ja tatsächlich um Kindermusik eigentlich.
Wobei, wenn man ehrlich ist, da kommen wir vielleicht nachher auch drauf im Gespräch, dann ist ja alles eigentlich Kindermusik. Also sagen wir mal, in der Sicht oder in der Erklärung und Kritik von Thomas ist eigentlich alles Kindermusik. Und diese Unterscheidung ist eigentlich zweitrangig, sage ich mal. Und dann wiederum spürt man ja auch, ich weiß nicht, diese Band, die Slapstickers, die machen ja so eine Ska, also die ist ziemlich lebendig, sage ich mal. Es ist keine Kindermusik, aber die haben auch vor 4 Jahren oder so eine Weihnachtsplatte aufgenommen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da die Kinder dazu abgehen. Thomas, was sagst du?
Warte mal, stopp.
Ja?
Ich wollte meins noch auf den Punkt bringen.
Okay.
Heißt, also vor dieser, ich bin heute angespannt. Das war ich bei den letzten Podcast-Folgen nicht. Heute bin ich tatsächlich angespannt und bin aber auch gespannt, in welche Richtung diese Podcast-Folge geht. Und wir sollten mal den ganzen Namen sagen von unserem Gast und dann können wir auch tiefer eintauchen in die Welt von Thomas Hartmann.
Ja, Thomas Hartmann ist lange Jahre beim WDR Kira-K-Redakteur gewesen und hat da wahrscheinlich viele Kinderproduktionen über seinen Schreibtisch und über sein Ohr gleiten lassen und bringt von daher eine Expertise mit, die wenige sonst haben, sage ich mal, im Bereich der deutschen Kindermusik. Er ist selbst Musiker, spielt Posaune, eins meiner Lieblingsinstrumente. Beschäftigt sich mit Kindermedien. Es gibt auch einen Podcast, Wieso, Weshalb, Warum, wo er sich mit Kindermedien beschäftigt und arbeitet jetzt beim Institut für Kinderfilm. Nee, Thomas, sag nochmal die richtige Bezeichnung.
Ja, Deutsches Kinder- und Jugendfilmzentrum heißt das Haus, genau, ja. Und beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Bereich Kinderfilm, das stimmt, genau.
Thomas, kennst du das Buch Tod eines Kritikers von Martin Walser?
Nee, kenne ich nicht. Möglicherweise sollte ich das noch kennenlernen.
Also das ist ein Roman, den er geschrieben hat und damit sozusagen sich an Marcel Reich-Ranicki gerecht hat. Also dieser Streit ging über 25 Jahre zwischen den beiden, der mal ein Buch von ihm total verrissen hat. Und dann hinterher, das war, glaube ich, das Schlimmste, so seine nächste Erzählung gelobt hat und gesagt hat, naja, siehst du, gut, dass ich ihn so kritisiert habe, nur deswegen konnte er jetzt so ein gutes Buch schreiben. Das ist natürlich die Frage, du versuchst ja so ein bisschen so eine Position als Kritiker in der Kindermusik aufzubauen und ein Kritiker versucht ja dahin zu gehen, wo es weh tut. Wie würdest du dich dazu stellen, zu deiner Position als Kritiker? Oder ist es völlig, verstehe ich das völlig falsch? Siehst du dich gar nicht so?
Nö, ach, so völlig falsch ist das nicht, aber sagen wir mal so, wir gehen gleich direkt ans Eingemachte. Ich muss direkt am Anfang nur eine Richtigstellung kurz machen, weil du eben sagtest, ich wäre jahrelang Redakteur beim WDR gewesen. Diese Unterscheidung ist mir wichtig. Ich war nie Redakteur beim WDR, sondern ich habe da im Musikteam eben vom Kiraka mitgearbeitet. Das ist in der Zuständigkeit schon noch ein bisschen anders. Aber davon abgesehen hast du völlig recht. Ich habe mich viele Jahre eben beim Kinderhörfunk mit dem Thema beschäftigt und auch als ich da nach 10 Jahren aufgehört habe, das weiterhin eben getan und auf dieser Basis eben Mama Lauter gegründet. Und du hast gerade schon richtig gesagt, ich versuche mir da eine Position aufzubauen. Ja, das finde ich eine ganz passende Umschreibung, weil es ist jetzt, weiß Gott, nicht so, dass ich irgendwie eine klare Idee davon hätte, was ich denn da eigentlich sein will oder wo die Reise genau hingeht, sondern es ist eher so, dass ich nach diesen vielen Jahren, die ich beim Kinderhörfunk gearbeitet habe, eben in der Tat sehr viel über Kindermusik wusste, das war dann ja auch eher so zufällig entstanden und so, und dann steht man da auf einmal und hat dieses Wissen und merkt auch immer wieder in Gesprächen mit Menschen, die jetzt nicht KindermusikerInnen sind, sondern eher mit Eltern oder auch PädagogInnen oder so, dass da prinzipiell schon ein sehr, sehr großes Interesse vorherrscht an diesem Thema und gleichzeitig auch eine erstaunliche Unkenntnis über das, was tatsächlich in dieser Szene passiert oder eben auch nicht passiert.
Kennst du denn, das würde mich nochmal interessieren, du sagst, du redest mit Eltern und mit unseren Kollegen, kennst du denn noch irgendwen, der so was Ähnliches macht wie du, mit dem du dich sozusagen auf Kollegenebene austauschen könntest? Also ich weiß, es gab beim HR und später beim Kakadu immer den Rüdiger Bischoff, der hat so eine Sendung gemacht, Detektiv Klangohr, und hat da mit einer Kinderjury Kinder-CDs rezensiert. Ansonsten fallen mir nicht so viele ein, die das so dezidiert machen, oder? Kennst du da jemanden?
Nee, tatsächlich nicht. Also es gab Menschen in der Tat, die das gemacht haben über eine Zeit, aber das war für mich auch die Motivation, quasi weiter an diesem Thema dran zu bleiben, weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, da gibt es eine Lücke, von der ich glaubte, sie muss irgendwie gefüllt werden. Nämlich aus einer, ich sag's mal, halbwegs neutralen oder objektiven Perspektive, kann man drüber streiten, wie objektiv ich bin, ne? Aber aus so einer Perspektive auch nochmal auf dieses Thema zu schauen und vor allen Dingen das Ganze mit einer gewissen, ich nenne es eigentlich mal Ernsthaftigkeit anzugehen. So, ne? Also ernsthaft in dem Sinne, dass man natürlich auch kritisch über die Dinge spricht, auch mal Dinge benennt, die ich persönlich für vielleicht eben nicht gelungen halte. Auch da ist mein Urteil ja jetzt nicht unbedingt der Maßstab allen Seins. Ja, da kann man auch wieder drüber streiten. Aber Kindermusik zumindest erstmal im Diskurs genauso ernst zu nehmen, wie man jede andere Form von Musik eben auch ernst nimmt. Und das Gefühl hatte ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich damit angefangen habe, gibt es halt bislang einfach noch gar nicht. Und das war der Versuch, das zu machen.
Ich frage das auch deshalb, weil ja, wie du sagst, es ist ja das eine, dass da jemand ist, der mit einer gewissen Kenntnis über Sachen urteilt. Und das andere ist ja, das, was du auch immer wieder ansprichst, ist ja der Diskurs. Gibt es überhaupt einen Diskurs? Also ich versuche mein 30-jähriges oder über 30-jähriges Berufsleben lang einen Diskurs in Gang zu bringen. Das ist immer irgendwie mein Anliegen gewesen, aber ich finde wirklich wenig Resonanz. Wie ist es mit der Resonanz für dich? Resonanz und Echo auf deine Aktion. Also wie du hast ja schon erwähnt, Mama Lauter, da schreibst du regelmäßig Rezensionen über neue Kindermusik-CDs. Du hast dazu jetzt ein Buch geschrieben, das genauso heißt, wo du dich da ausführlich mit beschäftigst. du hast deinen Podcast, da geht es jetzt nicht nur um Kindermusik, sondern um Kindermedien, aber es gibt auch zumindest eine Folge, die sich auch mit Kindermusik beschäftigt. Mhm. Erfährst du da irgendeine Resonanz?
Ja, tue ich, aber im Grundsatz würde ich fast sagen, mache ich trotzdem dieselben Erfahrungen wie du auch. Aber ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die viele Menschen machen, die sich in irgendeiner Weise mit der Zielgruppe Kinder beschäftigen. Nicht nur in der Musik. In der Musik ist es, glaube ich, nochmal speziell. Im Bereich Kinderfilm ist es ein bisschen anders. Der ist in mancherlei Hinsicht, glaube ich, der Kindermusik gerade schon ein bisschen voraus. So. Aber prinzipiell haben, glaube ich, viele Menschen, die sich professionell mit Kindern beschäftigen, also Medieninhalte für Kinder herstellen, damit zu kämpfen, dass sie in dieser Arbeit nicht ernst genommen werden, so ist es vielleicht noch positiv formuliert, belächelt werden, könnte man auch sagen, und halt irgendwie auf eine andere Weise, wie soll ich sagen, einfach wahrgenommen werden als Menschen, die halt eben Inhalte für Erwachsene herstellen. Das ist so ein Grundproblem, den Ursachen bin ich auch noch nicht so ganz auf die Schliche gekommen. Um mal speziell auf das zu gucken, was ihr oder was du auch vor allen Dingen in den letzten Jahren gemacht hast. Ich glaube, ein Problem dabei könnte sein, dass, wenn solche Diskurse immer so in der gleichen Bubble laufen, ne? Und das ist, habe ich ja auch bei euch so ein bisschen festgestellt, in dem Netzwerk Kindermusik zum Beispiel, dieses Forum, das ihr mal aufgebaut hattet und so, da gab es ja durchaus sehr viel Anspruch, irgendwie sich etwas abstrakter auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen und wirklich Diskurse anzustoßen, aber halt auch immer innerhalb dieser Bubble, in der ihr euch bewegt, mit Kolleginnen und Kollegen und so. Das sind durchaus interessante Dinge, die dann da besprochen werden. Aber es schafft natürlich auch nicht unbedingt die Verbindung nach außen, also zu Menschen, die vielleicht erstmal gar nichts damit zu tun haben. Und da sehe ich so einen kleinen Vorteil vielleicht in meiner Position, wobei sich das momentan auch noch nicht abzeichnet, dass das tatsächlich ein Vorteil wäre, aber vielleicht entwickelt es sich dahin. Also ich bin halt eben kein Kindermusiker, ich verstehe mich auch überhaupt nicht als solcher, aber ich habe trotzdem auch eine hohe Leidenschaft für dieses Thema, aber aus einer ganz anderen Motivation heraus als die Menschen, die halt eben selber Musik für Kinder machen. So, und das macht, glaube ich, schon nochmal einen Unterschied und kann möglicherweise dazu beitragen, dass es dann auch so ein bisschen Resonanz über den Tellerrand der Szene erzeugt.
Gibt es denn eine praktische Resonanz über den Tellerrand der Szene? Also ich habe ja ein bisschen jetzt das mit deinem Buch verfolgt und da habe ich auch von ein paar Reaktionen gehört und da haben wir auch schon viel unter Kollegen drüber gesprochen. Also es ist bei uns schon auf Resonanz gestoßen, aber hast du darüber hinaus irgendwelche Resonanzerfahrungen? Also da, wo du ja eigentlich hin willst, zum Beispiel Eltern, zum Beispiel Erzieher oder vor allen Dingen, das ist ja auch ein wichtiges Thema, Medienvertreter. Also wir ärgern uns ja alle, hatten wir schon auch in der Podcast-Folge mit Johannes, immer über dann taucht irgendwo mal ein Artikel in der Süddeutschen auf, wo dann gesagt wird, ja, und jetzt gibt's ja endlich mal was Neues. Wir haben jetzt entdeckt, deine Freunde, die machen mal ganz was anderes. Mhm. Ne, das ist mal nicht so verstaubt und so. Und da wird dann alles andere ausgeblendet, weil es keine Expertise gibt letztendlich. Hast du da mal irgendwo eine Resonanz erfahren?
Es ist noch wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte ich aber auch gar nicht anders mit gerechnet. Also es gab, als ich das Buch veröffentlicht habe, mal ein Interview beim SWR und der Bayerische Rundfunk hat auch mal kurz ein Interview gemacht, also so einen kleinen Radiobeitrag quasi. Es gab 2, 3 vereinzelte kleine Artikel, in denen mal über das Buch geschrieben wurde, aber das hält sich alles echt im Rahmen und wird auch noch nicht so in ganz großer Breite wahrgenommen. Aber ich habe auch wirklich gar nichts anderes erwartet. Also ich habe auch bestimmt nicht dieses Buch geschrieben, weil ich dachte, das wird jetzt ein Bestseller und ich werde reich und berühmt damit, sondern eher, weil mir erstmal an der Sache gelegen ist. Ich glaube, das ist wirklich ein Feld, das man mit sehr langen Atem beackern muss und ja auch einfach Geduld mitbringen muss, damit diese Resonanz dann vielleicht auch irgendwann tatsächlich mal kommt. Und ich habe auch
Ich glaube auch, dass man differenzieren muss. Also weil Kindermusik ist nicht gleich Kindermusik. Ich nehme immer gerne das Beispiel, wenn man krank ist, geht man zu einem Arzt und meistens wird man dann zu einem Spezialisten geschickt. So. Mhm. Und genauso ist es auch in der Kindermusik. Die Kindermusik ist nochmal unterteilt in so viele Bereiche. Und ich finde, es geht darum, die unterschiedlichen Facetten aufzuzeigen, die unterschiedlichen Menschen aufzuzeigen und auch aufzuzeigen, für welchen Bereich man ist. Und ich meine, ich mache das jetzt erst seit 2 Jahren und ich bin in diesen 2 Jahren eigentlich zu 100% damit beschäftigt, herauszufinden, zu was gehöre ich, was mache ich, wen möchte ich erreichen und wo möchte ich hin. Und ich glaube, dass es darum geht. Und ich finde, Also wenn man die ganzen Beiträge liest, auch die ganzen Interviews, es wird immer nur in eine Richtung geschaut. Es geht immer nur darum, hey, da gibt's frische, junge Musik. Und also nehmen wir als Beispiel deine Freunde. Aber das ist zum Beispiel keine Musik, die man in der Krippe abspielen würde. Oder weiß ich nicht, was es da alles gibt. Das ist Mainstream, ja. Das ist das, was gefragt wird, wenn es darum geht, im Radio zu landen. Aber es ist nicht das, womit man zum Beispiel mit Kindern arbeiten kann, mit ihnen Musik machen kann. Ja, weil, also deine Freunde-Text kann ich mir nicht vorstellen, dass es an einem Sommerfest in der Kita aufgeführt wird, sondern das ist die Musik, die man hört, die zu Hause vielleicht gehört wird, aber es ist nicht die Musik, mit der gearbeitet wird. Und ich finde, da muss man viel mehr differenzieren.
Bin ich total bei dir. Und diese Differenzierung mache ich selber im Übrigen auch. Also man könnte in ganz viele verschiedene Bereiche differenzieren, ne? Aber die beiden Bereiche, die du gerade aufmachst, sind auf der einen Seite die Musikpädagogik, so nenne ich es zumindest immer, also wirklich das, wo man in Kita und Kindergarten mit Kindern arbeitet und tatsächlich auch mit Musik mit ihnen arbeitet. Ich finde es zwar auch mal ein bisschen schwierig, Musik so zu instrumentalisieren als ein Werkzeug, mit dem man arbeitet, aber de facto ist das ja das, was da passiert, und ich finde das auch gut und richtig. Aber das ist natürlich was ganz anderes als in der Tat der Bereich, mit dem ich mich schwerpunktmäßig mehr beschäftige, nämlich die Musik, von der ich annehme, dass sie zu Hause gehört wird oder gehört werden sollte, ne? Und da in diesem Bereich zum Beispiel fallen deine Freunde oder viele andere Bands auch. Glaube ich auch nicht, dass das die Musik wäre, die man jetzt in der Kita oder im Kindergarten benutzt, um, weiß ich nicht, einen Singkreis zu gestalten oder ähnliches.
Bestimmt. Aber das nicht. Problem ist, glaube ich, dass, also ich war in vielen Einrichtungen in den letzten Jahren, ja, weil ich ja auch Erzieherin bin, und das Problem ist tatsächlich, dass da immer mehr Musik abgespielt wird. Aber es geht ja auch darum, die Interaktion für die Kinder, die müssen die Interaktion erleben, die müssen eine Gestik, eine Mimik dazu haben, und das verschwindet immer mehr durch solche Artikel, dass in Interviews gesagt wird, das ist richtige Kindermusik. Das verschwindet aus den Kitas, weil die meinen, okay, jetzt machen wir dann den CD-Player an und hören uns diese CD an. Dann läuft das wie eine Berieselung nebenbei. Aber es wird in dem Moment keine Emotion vermittelt. Das kann der Künstler machen, wenn er in die Kita geht und dort ein Konzert gibt. Dann kann er Emotionen vermitteln. Aber über die CD kann er erstmal keine Emotionen vermitteln. Und das finde ich echt schwer. Und da habe ich mich gerade jetzt die letzte Zeit wirklich viel damit beschäftigt, weil ich finde, wir müssen da noch viel mehr drauf eingehen und viel klarer kommunizieren nach außen hin.
Auch da würde ich dir gar nicht widersprechen, aber ich würde sagen oder ergänzen, man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also das, was du sagst, ist total wichtig, finde ich auch, dass man in Kitas und Kindergärten Menschen hat, die halt wirklich ein Instrument in die Hand nehmen, auch beherrschen im besten Fall, und dann halt eben mit Kindern Musik machen, ganz aktiv, um wirklich auch auf so einer emotionalen Ebene sie zu erreichen. Das finde ich selber auch total wichtig. Aber das, soll ich sagen, das spricht ja nicht dagegen, gute Musikproduktionen für Kinder aufzunehmen, die man auch zu Hause hören kann und die in dem Kontext da natürlich, glaube ich, tatsächlich einen ganz anderen Anspruch haben sollten. So, ne? Weil dann geht es um andere
Ziele. Ich glaube, also da sind wir auf einer Wellenlänge. Ja, genau. Ich sehe das wirklich genauso. Aber ich finde, man muss klarer darüber kommunizieren. Weil es fällt ganz oft der Begriff gute und schlechte Kindermusik, aber darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, wie sie eingesetzt wird.
Naja, ich glaube, also ich arbeite ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch viel mit den Begriffen gut und schlecht, ja, auch wenn die natürlich erstmal maximal oberflächlich sind, und ich kann es auch immer wieder nur betonen, ich da auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, aber wenn ich von gut oder schlecht spreche, meine ich damit nicht äquivalent Musikpädagogik schlecht und, ich sag, Popmusik für Kinder gut, so, ne? Sondern auch innerhalb dieser zwei Bereiche kann man nochmal sehr, sehr weit differenzieren zwischen gut umgesetzten Angeboten und schlecht umgesetzten Angeboten.
Genau, und jemand, der sich nicht mit Kindermusik beschäftigt, der liest gut oder schlecht. Der liest nicht zwischen den Zeilen und sagt, okay, da muss ich mich jetzt intensiver mit beschäftigen, sondern er liest, das ist gut und das ist schlecht. Und also da bist du ja nicht alleine. Es gibt ganz viele, die sagen, ich war auf der Suche nach guter Kindermusik, habe nichts gefunden, oder hier ist eine Playlist mit guter Kindermusik. Das ist für den Menschen gute Musik und das ist aus dem Blickwinkel gute Kindermusik, aber das heißt nicht, dass es für Person B auch gut ist. Und ich finde, da geht es echt um die Kommunikation. Man muss viel mehr differenzieren. Fertig, aus.
also letztendlich sagt das ja jeder von sich. Du hast gesagt, Thomas, gerade das eine und das andere. In deinem Buch schreibst du ja am Ende so Empfehlungen, was soll ich als Erzieher, als Eltern, als Kindermusikerin, ne, da fühle ich mich dann angesprochen, machen. Und da hast du, oder habe ich zumindest deine Empfehlung so gelesen, entscheide dich, mach entweder das eine oder das andere. Wo, was genau gegen das läuft, was ich mein Leben lang versucht habe. Ich habe immer versucht, beides zu verbinden. Also warum? So ist und so aufgenommen und so produziert wird, dass es auch zu Hause zu hören ist und dass auch die Eltern das nicht, wie hast du geschrieben, nach dem dritten Mal hören, nicht mehr hören können.
Ja, also das stimmt, das habe ich so geschrieben. Ich habe es sicherlich nicht so gemeint nach dem Motto, mach so und nicht anders. Es steht natürlich jedem frei, Dinge zu tun, wie man das tun möchte. Es basiert eher so ein bisschen auf meiner Erfahrung, dass diese Art von, ich bleibe jetzt mal bei diesem Begriff musikpädagogischer Arbeit, zu Hause halt in der Regel nicht gehört wird. Und das basiert auch auf der, nicht nur Erfahrung, sondern auch auf dem im Grunde genommen wissenschaftlich schon fast gesicherten Erkenntnis, dass Kinder sehr, sehr früh sich abwenden von dieser Art der Musik, weil sie sie halt als wahnsinnig kindisch empfinden und dann auch sehr schnell nichts mehr damit zu tun haben wollen, sobald sie aus Kita und Kindergarten raus sind. Ne? Und insofern unterstelle ich, das ist tatsächlich so ein bisschen die Grundannahme meiner Arbeit, dass Kinder, wenn sie zumindest zu Hause Musik hören, ganz andere musikalische Interessen haben. Die Eltern sowieso, also und das ist sowieso nochmal eine ganz große Frage, wie wichtig ist es denn überhaupt, die Eltern dabei auch mit anzusprechen, ist eine ganz schwierige Gratwanderung, finde ich, weil auf der einen Seite geht es um Musik, die erstmal den Kindern gefallen sollte und die sie irgendwie anspricht und gleichzeitig sind die Eltern aber die Gatekeeper, sagt man immer so schön, ja, also die in der Regel erstmal darüber bestimmen, was wird denn zu Hause überhaupt gehört. Also insofern glaube ich einfach, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist schwierig, selbst wenn man diesen Anspruch für sich formuliert, ich halte es für wahnsinnig schwierig, beidem gerecht werden zu können. Auf der einen Seite eben diese musikpädagogische Arbeit zu machen und auf der anderen Seite damit die Hoffnung zu verbinden, dass man damit jetzt auch in einer relevanten Stückzahl Platten verkaufen könnte beispielsweise, weil das einfach doch zwei ganz verschiedene Zielgruppen mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen und Erwartungshaltungen sind. Auch wenn wir in beiden Fällen von Kindern sprechen. Ich glaube, der Kontext ist da sehr, sehr entscheidend.
Wir sprengen, glaube ich, schnell hier den Rahmen dieses Podcasts, wenn wir allen Fragen nachgehen wollen, die mir dabei, ja, die mir dabei aufploppen. Ich vertiefe jetzt nochmal diese Ecke, die Lucia aufgemacht hat, Pädagogik und Popmusik sozusagen. Mm. Und ich habe eben manchmal auch das Gefühl, so, ne, wenn man bestimmte Leute liest und das ärgert mich dann, coole Kindermusik, die Oettinger-Reihe Unter meinem Bett will die coolste Kindermusik machen, die es gibt. Mm. Das ist immer gleichzeitig gleichbedeutend damit, dass sie sich bemüht, alles zu sein, aber nicht Kindermusik. Genau das, was du sagst, das, was man so als Kindermusik identifizieren würde, das alles darf genau nicht sein. Der Kollege Bummelkasten geht eben so weit, dass er eben sagt, also ich bin kein Kindermusiker. Ich will auch kein Kindermusiker sein. Da wird mir dann die Koketterie irgendwie zu weit getrieben, finde ich.
Aber gleichzeitig, wenn ich das kurz einwerfen darf, wenn du Bummelkasten benennst, ne? Genau, der sagt das von sich, aber das ist wirklich mit einer einzigen Platte einer der erfolgreichsten Künstler, nicht nur bei Eltern, Eltern finden den großartig und feiern den total ab, sondern auch bei Kindern. Kinder finden das großartig, was der macht. Und das ist doch schon interessant, ne? Dass jemand, der von sich behauptet, ich bin überhaupt kein Kindermusiker, bei Kindern so stark anlandet mit dem, was er tut. Was ich im Übrigen persönlich in weiten Teilen eben doch auch für Kindermusik halte. Es ist dann vielleicht ein bisschen eine Form von Understatement zu sagen, nee, bin ich aber nicht. So, ne?
Ja. Ja, oder Koketterie.
Ja.
Die Frage kommt dann ja, die du ja auch stellst, vor dem Hintergrund, brauchen wir überhaupt Kindermusik?
Jein. Also, das ist bestimmt Ansichtssache. Ich schreibe das in meinem Buch auch ziemlich am Anfang sogar schon, ja, dass ich sage, im Zweifelsfall kann man, glaube ich, auch drauf verzichten und ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe, aber jede gut sortierte heimische Plattensammlung ist im Zweifel jedem schlecht gemachten Kinderlied vorzuziehen. Nichtsdestotrotz, ich engagiere mich auf eine andere Weise, aber ich würde sagen, ähnlich stark wie ihr euch auch für Kindermusik, weil ich schon glaube, es ist ein künstlerisch echt wichtiges Feld und auch ein total unterschätztes Feld. Ja? Also wenn man das gut angeht und gut macht, kann man bei Kindern damit, glaube ich, wirklich viel, naja, erreichen, klingt schon wieder so wahnsinnig pädagogisch. Es geht ja nicht darum, dass eine ganz klar definierte Intention dahinter steht, aber es steckt so viel Potenzial drin, so dass viele KindermusikerInnen auch total toll ausschöpfen, die dann aber leider gar nicht bekannt sind mit dem, was sie machen. Das ist so das eine Problem. Oder aber auch eine Menge Menschen, und deswegen gehe ich auch so kritisch damit ins Feld, teilweise auch so ein bisschen verhunzen und eben überhaupt nicht ernst nehmen, sondern irgendwie so einen, weiß ich nicht, innerem kommerziellen Antrieb unterwerfen, ohne sich dabei musikalisch die Mühe zu geben, von der ich sagen würde, die muss man sich gerade bei Kindermusik aber geben. Ja? Also wenn es ein Feld gibt, wo man sich wirklich Mühe geben sollte in der handwerklichen, künstlerischen Arbeit, dann sollte es doch die Kindermusik sein. So. Und das vermisse ich manchmal. Lucia, du hast Einspruch.
Aber dir geht es ausschließlich ums Hören. Dir geht es ums Musikhören.
Ja.
Mein Anspruch ist immer, dass es gesungen werden kann. Dass die Kinder Musik erleben. Und ich glaube, da komme ich noch mal auf das Differenzieren. Das, ich finde, wir brauchen unbedingt Kindermusik. Denn sonst wird es in den ganzen Krippen, Kitas, Kindergärten wird es still, weil keiner mehr mit den Kindern singt, weil sich keiner traut, diese Lieder nachzusingen. Dann wird es in der Form still, dass keiner mehr gemeinsam mit den Kindern singt. Und das, finde ich, ist eine total fatale Auswirkung. Deswegen bin ich unbedingt dafür, dass es weiterhin Kindermusik gibt und dass es weiterhin Kindermusik gibt, die unter dem pädagogischen Aspekt gesehen wird. Und das andere soll es auch geben, ja. Also ich will nicht ein oder... Aber ich bin, da widerspreche ich dir einfach, ein großes Ja für Kindermusik.
Nee, das darfst du gerne machen. Und auch da würde ich schon wieder sagen, da haben wir auch, glaube ich, gar keinen Dissens. Du hast sogar, wenn man so will, vielleicht ein Stück weit den blinden Fleck meiner Arbeit dann ausfindig gemacht. Also in der Tat, mir geht es mehr, glaube ich, um die Musik, die man wirklich hört zu Hause. Ja? Wobei nicht ausgeschlossen ist, dass man die auch singen kann. Auch das beweist viel dieser eher popkulturell umgesetzten Kindermusik. Die singen Kinder auch gerne, aber ich weiß schon, was du meinst. Ne? Das, was man in Kita, Kindergarten tut, ist nochmal ganz anders umgesetzt und da ist auch, herrscht ein ganz anderer Ansatz. Natürlich, das ist, ja, wenn man so will, der blinde Fleck meiner Arbeit oder eben der Bereich, mit dem ich mich weniger auseinandersetze. Aber es ist auch ein so breites, es ist ein so breites Feld, dass man da natürlich auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise sich mit beschäftigen kann. Ne? Und ich tue das vor dem Hintergrund meiner Erfahrung. Meine Erfahrung war, viel beim Radio zu arbeiten, ja, und sich natürlich zu fragen, was davon ist Musik, die gut ins Radio passt. Und da passt halt diese musikpädagogische Arbeit erstmal deutlich weniger rein. Und nach meiner Erfahrung ist das auch das, was Eltern zu Hause mit ihren Kindern nicht unbedingt so gerne hören, aber das degradiert gar nicht grundsätzlich musikpädagogische Arbeit an sich.
Darum geht es ja auch überhaupt nicht. Ja. Also es ist, ja. Ich glaube, wir müssen, so spannend es ist, müssen wir die Überleitung machen.
Ich habe noch hier den ganzen Zettel voll. Was mache ich denn jetzt damit?
Du hast gedacht, ich schweige die ganze Zeit,
nee,
richtig?
Nein, das habe ich nicht gedacht. Aber ich habe es ja auch schon am Anfang gesagt, dass ich es befürchtet habe, dass wir gar nicht alles... Also
wir können auch eine 2-Stunden-Sendung daraus machen. Ich weiß nicht, ob das jemand hören will, aber ich rede viel und gerne darüber.
Ja, ich sag mal, ich möchte da mal jetzt einen kleinen Bogen spannen, denn wir machen ja diesen Podcast auch in Vorbereitung auf den Kongress. Mhm. Den nächsten Kongress, du hast ja auch eingefordert, dass der nächste Kongress stattfinden soll in deinem Buch. Der wird dann 10 Jahre später wieder aufgenommen, nämlich vom 27. bis 29.10.2023 wird das stattfinden. Und ich habe schon gedacht, dein Buch, wenn man es würdigen will, das ist schon eher eine Pro-Seminararbeit. Also da muss man sich schon länger mit auseinandersetzen. Du warst ja bei den bisherigen Kongressen eher als Gast.
Ich war nicht mal persönlich dabei, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich war nie da vor Ort dabei.
Nee, warst du nicht mal bei einer... Veranstaltung?
Na, ich war mal bei einem eurer Netzwerktreffen in Köln, wenn ihr diese gemeinsamen Konzerte dann auch macht.
Ach
genau,
so.
Und da sind wir uns auch mal begegnet. Aber bei den Kongressen war ich tatsächlich nie dabei.
Nee. Ja, also wird's höchste Zeit, würde ich sagen, ne?
Ja, gern.
Dass wir uns dann spätestens da noch mehr unterhalten über, was sind denn jetzt Kriterien? Also du bist ja auch verzweifelt auf der Suche nach, also verzweifelt, Entschuldigung, du bist engagiert auf der Suche nach Kriterien für gute Kindermusik und du bist auch kämpfst auch mit diesen hohlen Begriffen, die einem manchmal begegnen, wie Augenhöhe, wie pädagogischer Zeigefinger, all diese Sachen, die dann mal rausgehauen werden in einem Werbetext oder Merchandising-Begleittext, die dann aber... Na, du hast auch dieses Zitat, wo man nicht sicher ist, zu wem das gehört, erwähnt. über Musik schreiben ist wie Architektur durch Tanzen erklären wollen oder sowas, ne? Ist schon ein schwieriges Feld. Und ich denke eben, man kann es auch nur im Gespräch am besten lösen. Also wenn man sich auseinandersetzt zusammen. Eher als wenn man alleine da sitzt und versucht, die richtigen Worte zu finden. Dann liest das der eine, der nächste und versteht es wieder ganz anders. Weil ja, vieles, was Musik ist, auch nicht mit Worten unbedingt fassbar ist.
Absolut, bin ich voll bei dir. Also insofern freue ich mich natürlich auch, dass wir jetzt heute mal drüber sprechen, so, und zumindest ein Stück weit diese Themen auch anreißen. Und also ich muss da vielleicht auch noch ergänzend dazu sagen, dass diese Arbeit, die ich in Mama Lauter stecke, die deckt ja bestimmt nicht all das ab, von dem ich persönlich jetzt sagen würde, das ist gute Musik und alles, was da nicht stattfindet, ist per Definition dann schlecht, ja. Also am Ende mache ich das in meiner Freizeit und muss halt einfach gucken, wie ich das Zeug untergebracht kriege und wie ich die Zeit dafür finde, um diese Sachen dann auch zu schreiben. Und ich habe den Anspruch, das dann auch wirklich fundiert zu machen und mich ausführlich in die Sachen reinzuhören und so. Deswegen findet da sehr, sehr vieles eben auch nicht statt, das möglicherweise da trotzdem auch stattfinden müsste. Das wird sich sukzessive aufbauen, so. Aber ja, ich arbeite selber eben mit diesen Zuschreibungen gute Musik für Kinder und daraus definiert sich in dem Umkehrschluss sehr schnell auch eben vielleicht das Attribut schlechte Musik, aber so ist es nicht gemeint, dass alles andere demnach schlecht wäre. Manchmal widme ich mich auch den Sachen, die ich wirklich schlecht finde und schreibe dann auch einen Verriss. Das mache ich aber echt eher selten, ja.
Kommen wir zu deinen Lebensliedern, würde ich mal sagen.
Ja, okay.
Um mal eine dezente Überleitung zu machen.
Okay. Die Lebenslieder von Thomas Hartmann.
Jetzt wird hart.
Thomas, wenn ich mal dezent eine private Frage stellen darf, wo kommst du eigentlich gebürtig her? Bist du Rheinländer oder?
Nee, ich komme gebürtig aus der Nähe von Bielefeld, Ostwestfalen. Ah, ja.
Gut, dann.
Wunderst du dich, dass die Höhner nicht da drin auftauchen, oder?
Ja, dann wundere ich mich nur bedingt allerdings über Pur. Also dein erstes Lebenslied, was du genannt hast, heißt Wenn sie diesen Tango hört von Pur. Wie bist du damit verbandelt?
Ja, also ich habe echt lange gehadert mit mir, ob ich das überhaupt auf diese Liste schreibe oder nicht, weil eigentlich ist es ein Titel, der mir heute die Schamesröte ins Gesicht treibt. Also es ist eine Art von Musik, mit der ich habe nochmal überlegt, ich müsste so 9 Jahre alt gewesen sein, bin ich mit Pur konfrontiert worden, konfrontiert eher durch so einen Zufall, weil ich in einem Ferienlager, in dem ich damals unterwegs war, an einem Lagerfeuer, ich habe einen Stock ins Auge gekriegt, mein Auge war irgendwie entzündet und ich musste irgendwie behandelt werden und bin den ganzen Tag lang mit einem Gruppenleiter in diesem Ferienlager im Auto durch Sauerland gekurvt von einem Arzt zum anderen, damit dieses Auge behandelt werden konnte. Und dieser Mensch hat halt den ganzen Tag in seinem Auto nicht nur dieses Lied, sondern das ganze Album von Pur rauf und runter gehört. Das kannte ich bis dahin nicht und dann wurde ich einen Tag lang damit beschallt und bin danach großer Pur-Fan gewesen. War ich tatsächlich über so, weiß nicht, 3-4 Jahre sehr intensiv. War so nach Kindermusik, könnte man fast sagen, meine erste popkulturelle Erfahrung. Als das halt irgendwann nachgelassen hat, war es mir echt wahnsinnig peinlich, dass das so die Band war, die mich über so ein paar Jahre so begleitet hat, weil ich sie aus Gründen einfach heute überhaupt nicht mehr mag. Ja? Aber ich habe das deswegen auf diese Liste genommen, weil es irgendwie ein schönes Beispiel dafür ist, nach meiner Erfahrung zumindest, wie hoch doch der Einfluss von musikalischen Erfahrungen in der Kindheit halt eben ist. Ja? Manchmal durch ganz banale Ereignisse, wie in meinem Fall halt eben auch so, überhaupt nicht gesteuert, sondern eben durch den Zufall bestimmt, entwickelt sich auf einmal so eine Art von musikalischer Leidenschaft. Das kann man natürlich nie wirklich steuern, so, aber das macht zumindest nochmal deutlich, für mich zumindest, wie hoch dieser Einfluss eben von musikalischen Erfahrungen in der Kindheit auch ist.
Und das Lied berührt ja viele Menschen. Das ist ja auch was wir wollen. Und hat, ne, das hat ja auch mit Kindheitserfahrung zu tun, wann ein was berührt. Es gab vor ein paar Jahren diese Sendung Tauschkonzert. Da wurde das Lied von einem jüngeren Kollegen irgendwie interpretiert und alle haben geheult.
Genau, es ist auch von dieser Platte sicherlich eins der schönsten Lieder und auch eins der bekanntesten von Pur, glaube ich so. Ich habe auch heute meinen Frieden damit gemacht, ne? Aber ja, lange Zeit war das wirklich für mich irgendwie ein bisschen kritisch. Aber ja, klar, die machen also handwerklich auf jeden Fall echt auch tolle Musik und insofern habe ich damit so meinen Frieden gemacht, ja.
Hören wir mal rein in Wenn sie diesen Tango hört.
Mit feuchten Augen vermisst. Sie hat so gern getanzt mit ihm und man
Manchmal, wenn es zu sehr wehtut, legt sie ihre alte Lieblingsplatte auf und tanzt ganz für sich. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt, wie ein längst verblühter Stern. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt, wie ein längst verblühter Stern.
Kanntest du das Lied, Lucia?
Nein.
Keine pure Sozialisation, obwohl bei dir passt es ja eher zum Landstrich.
Warum?
Ja, pur ist für mich so Baden-Württemberg. Also das ist doch so eine Stuttgarter Geschichte eigentlich. Deswegen hätte ich...
Ich komme aus Karlsruhe, gell? Das ist dir schon bewusst. Stuttgart und Karlsruhe geht gar nicht zusammen.
Ach so, okay. Gut.
Okay, nein, ich kenne es nicht. Ich bin mit anderer Musik groß geworden.
Beim nächsten Lebenslied von dir, Thomas, muss ich nach der Version fragen, weil es gibt inzwischen schon öffentlich verfügbar mindestens 4 verschiedene Versionen von Es ist Jazz, von Jazzkantine. Und die bilden auch so ein bisschen die Historie dieser Band ab. Welche hättest du denn da gern?
Ich beziehe mich schon ganz konkret auf das allererste Album, das die gemacht haben. Also wirklich auf die Version auch von dieser Platte. Ich glaube, irgendwie Mitte der 90er oder so, glaube ich, erschienen. Ja,
ja, ich glaube, 94 ist das gewesen. Dann nehmen wir die.
Nehmen wir die.
Und was sagt uns das über dich?
Naja, das war, also Jazzkantine bin ich auch so durch Zufall irgendwann mal drauf gestoßen und das war zu einer Zeit, als ich habe da schon längst Posaune gespielt und habe auch selber in so einer Jazz-Kombo gespielt und hatte durch selber Musik machen, Lucia, da sind wir wieder ein bisschen auch bei deinem Thema, ne? Welche andere Art von Musikbegeisterung entsteht durch das aktive Musizieren, also da hat sich für mich ein ganz anderer musikalischer Horizont eröffnet, so, und gerade durch Jazzmusik. Und die Jazzkantine war dann so eine Band, die für mich so das Beste aus beiden Welten vereint hat, könnte man sagen. Also auf der einen Seite so ein jazzmusikalischer Anspruch, der sicherlich auch sehr verpoppt war. Ja, also das ist bei weitem nicht so komplex in der Musikalität, wie es Jazzmusik gemeinhin so ist. Aber es war eine große Band mit, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Musikern und dann eben so ein paar Rapper dabei, die halt eben Hip-Hop mit Jazz gemixt haben. Und das fand ich zu der Zeit echt einen tollen Stilmix, zum einen, und zum anderen in dieser Live-Umsetzung auch einfach total toll. Also ich bin auf, weiß ich nicht, 5, 6 Konzerten von denen damals auch gewesen und fand das immer wieder großartig, so eine große Band mit so viel Energie halt auf der Bühne zu sehen, was zu der Zeit zumindest auch echt noch Seltenheitswert hatte. So, ne? Das hat mich echt begeistert, habe ich über viele Jahre sehr, sehr gerne gehört.
Ja, auch heute ist es nicht generell üblich, mal abgesehen von Big Bands oder so, dass so große Live-Bands spielen, oder?
Nee, üblich ganz bestimmt nicht. Also ich persönlich habe echt ein großes Fable dafür, ne? Ich weiß, so eine andere Band war Seed, als die angefangen haben, Musik zu machen, fand ich in der Live-Umsetzung auch immer großartig. Oder ich bin Bläser, ne? Deswegen mag ich alles, wo ein Bläsersatz dabei ist, per Definition schon. Jan Delay mit seiner Band oder Moop Mama oder La Brass Banda oder solche Kombos, die finde ich einfach in ihrer musikalischen Live-Umsetzung großartig. So, da stehen eine Menge Menschen, die live in ihre Instrumente tröten. Also es sind ja nicht nur Blasinstrumente, aber eben häufig welche mit dabei. Und das hat echt eine andere Art von Energie, die darüber kommt, die ich einfach echt mag und schätze.
Hören wir also in die allererste Aufnahme von Es ist Jazz von Jazzkantine rein.
Finger swingt, ja, deshalb bin ich hier. Department. Von der Reimexplosion reimen hier mit beim jazzigen Ton. Schon dämmert es dir bei diesem Projekt. Wird abgecheckt, was sich hinter Jazz versteckt. Ob es sich mit germanischem Rap-Gesang verbinden kann, sich was Neues bildet, dann hat es geklappt. Viele selbst nur ein Test, mal was anderes zu hören. Es ist Jazz.
Ja, Weiter geht's. You ought to know.
Alanis Morissette, ja. Ja, den kennst kenn du.
Ich.
Ja, das ist, sehr schön, wir nähern uns an. den Song habe ich mit reingenommen. Also man muss ja vielleicht mal vorweg sagen, ich fand die Aufgabe echt knifflig, ne? Sich auf 5 Lieder zu reduzieren, ist das ja eigentlich ein Unding, aber das wird wahrscheinlich allen so gehen. Und natürlich hatte ich viel mehr als 5 Lieder auf dieser Liste stehen und habe dann aber doch irgendwann sehr schnell festgestellt, krass, es sind nur Männer. Oder fast nur Männer. Und wo sind denn eigentlich die Frauen in diesem Umfeld? Und dann, zack, hat man auch schon wieder eine Analogie zur Kindermusik, die nämlich auch in einem weiten Teil zumindest sehr, sehr stark männlich geprägt oder dominiert ist, was die älteren Protagonisten angeht sowieso. Aber auch heutzutage ist es noch so, dass die Männer da zumindest ganz anders wahrgenommen werden als die Frauen. Lucia, kannst du vielleicht auch noch mal was zu sagen? Weiß ich nicht. Jedenfalls sah ich da auch schon wieder so eine kleine Analogie zu einem Kindermusikthema und wollte dann auf jeden Fall doch auch noch mal eine Frau in dieser Liste haben, von der ich sagen würde, die ist mir so als erstes über den Weg gelaufen. Und das war tatsächlich damals Alanis Morissette, als dieses erste Album von ihr rausgekommen ist, Jagged Little Pill. Das fand ich großartig damals und habe das wirklich über, keine Ahnung, 2-3 Jahre rauf und runter gehört. Es war noch so die Walkman-Zeit, dann habe ich mir die CD heimlich bei meinem Bruder an seinem CD-Player auf Kassette kopiert und bin mit dem Walkman durch die Gegend spaziert und habe ständig diese Platte gehört. So, die fand ich wirklich toll. Und die Frau selber hatte ja auch damals, also speziell auch mit diesem Song You Ought to Know, das war ja auch so eine kleine feministische Kampfansage, wenn man so möchte. Also einfach auch eine andere Art von künstlerischer Haltung, würde ich mal sagen, so in die Popmusik mit eingebracht, die zu der Zeit damals noch nicht so ganz on vogue war.
Viele haben jahrelang versucht rauszukriegen, wen sie denn jetzt eigentlich gemeint hat mit diesem Song. Aber sie schweigt beharrlich, also auch aus gutem künstlerischen Grund.
Ja.
Zum Thema Frauen in der Kindermusik kann ich tatsächlich was sagen, weil ich finde, es gibt immer mehr Frauen in der Kindermusik und es sind auch echte Powerfrauen dabei. Und natürlich, wenn man zurückdenkt, dann fallen einem oft nur Männernamen ein, die erfolgreich waren oder sind in der Kindermusik. Aber ich glaube, die Frauen geben da jetzt Vollgas und kommen und ziehen nach und ziehen vorbei.
Ja.
Du hast ja auch schon gewürdigt, Dorothee Kreusch-Jakob damals in deiner Folge, ja, die ja jetzt eine ganz alte Heldin auch von mir gewesen ist, als ich, also ein Vorbild auch für mich, als ich so anfing. Aber es tut sich was, das finde ich auch. Also ne, unsere liebe Kollegin Zuli Puschmann, die engagiert sich da und macht Supergirl-Konzerte mit den Kolleginnen. Und es sind auch mehr geworden. Auch wenn ich dir zustimme, Thomas, dass es immer noch einen großen Überschuss gibt, ein Männerüberschuss in diesem ganzen Metier, tut sich doch trotzdem was.
Genau, es verändert sich langsam, nehme ich auch wahr. Ja.
Jetzt habe ich einen Song, den kannst du nicht live erlebt haben, der ist 1979 erschienen.
Erstmal müssen wir uns den anderen noch anhören.
Ach Gott, das vergesse ich immer, das wird das noch ansagen, genau. Gut, kommen wir gleich zu diesem Song von 1979. Freut euch jetzt aber erstmal auf einen kleinen Ausschnitt von You Ought to Know mit Alanis Morissette. Jetzt So Much Trouble. Bob Marley and the Wailers.
Wenn du 1979 sagst, ist das ja noch witzig, weil es mein Geburtsjahrgang ist. Das war mir jetzt gar nicht so klar, aber dann gibt es noch einen besonderen Bezug dazu. Ja.
Aber hast du das bei deiner Geburt gehört?
Ja, wahrscheinlich ist es im Kreissaal gelaufen. Also nein, ich, das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Das entspricht, glaube ich, nicht dem Musikgeschmack meiner Mutter oder meiner Eltern. Nee, kam natürlich auch viel später in mein Leben. Aber also zum einen ist es ja auch fast wichtig und notwendig, auch mal Lieder auf dieser Liste zu haben, die älter sind als man selbst oder zumindest ein paar Tage oder Stunden älter.
Haben wir witzigerweise gerade bei Jüngeren, also wir hatten den Dominik Merscheid zum Beispiel ja zu Gast. Der hatte, glaube ich, nur Lieder oder fast nur Lieder, bis auf Wolfpack vielleicht, die vor seiner Geburt im Grunde lagen. Also insofern gar nicht so ungewöhnlich.
Ja, das ist, ich finde, auch das finde ich total interessant. Also da könnte man schon wieder einen Riesenbogen spannen. Also ich bin von Haus aus halt echt wenig einfach mit Musik aufgewachsen. Also zumindest mit so dem, was man in das weite Feld von Popkultur fassen würde irgendwie. Ja, meine Eltern waren da nicht so wahnsinnig interessiert und haben mir da auch relativ wenig mitgegeben. Und bis ich mir das selber so erarbeitet habe, bin ich vergleichsweise alt geworden tatsächlich. Also das fing dann eher alles so mit um die 18, 19, 20 Jahre an, dass ich mich echt auch mal angefangen habe mit so vergleichsweise historischen Sachen auseinanderzusetzen. Und Bob Marley habe ich dann mal so mit reingenommen, weil ich, als ich damals hier nach Köln gezogen bin, auch auf das Summer Jam Festival aufmerksam geworden bin. Weiß nicht, ob man das kennt, ist so ein großes Reggae- und World Music Festival. Und da bin ich über einige Jahre echt regelmäßig hingepilgert, weil ich auch da wirklich tolle musikalische Entdeckungen für mich gemacht habe. Auch eben oft sehr große Bands, aber auch eine ganz andere Art von Musikkultur. Und Bob Marley, wenn man so will, steht ja ein bisschen exemplarisch dafür, bis heute noch. Und Reggae-Musik, und da sind wir schon wieder bei so einer Analogie auch zur Kindermusik, die sich für mich jetzt erst im Nachgang so aufgemacht hat, hat ein Stück weit, finde ich, ein vergleichbares Problem, nenne ich es mal, wie es die Kindermusik auch hat. Sie wird nämlich irgendwie häufig sehr falsch eingeschätzt. Nämlich als die gute Laune-Musik, die halt irgendwie immer so schön zum sonnigen Wetter passt und ja, einfach einem das Leben leicht macht. Dabei hat sie aber eigentlich eine sehr starke politische Grundierung. Ja? Gerade bei Bob Marley natürlich, aber bei vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern auch aus diesem Bereich. Und das wird von den allermeisten Menschen, die jetzt sich nicht so intensiv mit dieser Musikkultur auseinandersetzen, überhaupt nicht als politische Musik wahrgenommen, sondern einfach als gute Laune-Musik, wo man sich im besten Fall noch einen Joint zu reinzieht oder so. Gibt es auch diese Art von Kultur, aber es steckt halt noch viel, viel mehr drin und es wird meistens an der Oberfläche betrachtet überhaupt nicht so wahrgenommen. Und ein Stück weit könnte man da fast auch schon wieder eine Parallele ziehen zur Rezeption von Kindermusik in der breiten Öffentlichkeit.
Hören wir uns mal ein paar Ausschnitte an von So Much Trouble in the World. Bob Marley and the Wailers. In 80 Tagen um die Welt gesehen, da gab es gerade eine neue Verfilmung im Fernsehen in so einen Achtteiler.
Nein.
Nee. Haben wir uns gerade reingezogen hier zu Hause. Und das würde mich zu deinem wahnsinnig spannenden fünften Titel leiten, wo mich wahnsinnig interessiert, hast du da einen persönlichen Bezug? Ich habe mich regelrecht auf diese Website vertieft, Sailing Conductors. Und dieses Projekt fand ich absolut spannend, aber vielleicht erzählst du da ein bisschen was drüber.
Ja, na, ich habe jetzt auch keinen persönlichen Bezug zu den Menschen, die es gemacht haben, aber bin auch da eher zufällig drauf gestoßen. Zwei junge Menschen, die schon vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann sie es gemacht haben, sich überlegt haben, von Australien aus nach Deutschland zu segeln, nachdem sie da irgendwie ein Auslandssemester gemacht haben, beide Toningenieure, und haben dann sich ein bisschen Audiotechnik auf ihr kleine Segeljolle gepackt und sind damit über einen langen Zeitraum, ich weiß nicht mehr genau, 2 Jahre oder so, eben nach Hause gesegelt und haben unterwegs mit ganz vielen verschiedenen Musikerinnen und Musikern eben Musik gemacht und daraus ein Album aufgenommen, das halt eben The Sailing Conductors heißt, so heißt auch das ganze Projekt. Und darauf sind halt eben ganz unterschiedliche Songs, die halt in so einem kollaborativen Prozess entstanden sind, eben mit Menschen, Musikerinnen und Musikern von ganz unterschiedlichen Orten der Welt. Und die einzelnen Songs sind eben auch nicht so, dass man jetzt sagt, an Ort A mache ich hier einen Song mit Künstlerin XY und an Ort B mit dem Künstler YZ, sondern es ist immer ein Mix von unterschiedlichen, sagen wir mal, kulturellen Einflüssen. So, jeder Song ist an ganz vielen verschiedenen Orten entstanden und das hört man diesen Liedern auch an. Das ist so auf der einen Seite das, was ich an diesem Projekt wirklich so wahnsinnig spannend finde, dieser Ansatz, so kollaborativ miteinander zu arbeiten und dem Prozess auch so ein Stück weit zu vertrauen und zu schauen, was dabei rauskommt. Der Song ganz konkret ist für mich persönlich aber tatsächlich auch einfach ein sehr elementarer und wichtiger. Ich bin auf einem Vortrag von den beiden gewesen, 2018 war das irgendwann, nachdem ich längere Zeit relativ krank gewesen bin und echt eine schwierigere Zeit im Leben hatte. Und dann habe ich diesen Song gehört in diesem Vortrag, eingebettet in diese ganze Geschichte. Und der hat mich echt geflasht und umgehauen so, und mich irgendwie an der richtigen Stelle gepackt und so ein bisschen Auftrieb in einer echt schwierigen Lebensphase gegeben. Und deswegen hat er sich seitdem echt in mein musikalisches Gedächtnis eingegraben. So, das fand ich wirklich toll.
Radiate, das haben wir noch gar nicht gesagt, heißt der Song, den du ausgewählt hast. Und wo man wirklich, wenn man sich dieses, ich kann das nur empfehlen, sich dieses Video mal anzugucken, wo dann einer auf irgendeiner Bunkertreppe sitzt und Gitarre spielt und singt und der nächste sitzt irgendwo auf dem Boot und spielt das Keyboard ein. Und das Musikerherz ist mir, schlug höher bei mir, als ich das gesehen habe. Und habe natürlich sofort gedacht, das müssen wir auch irgendwie mal so vielleicht in verkleinerter Form, vielleicht bauen wir mal von kindermusik.de so einen Bus mit Tontechnik aus und fahren dann rum und machen auch sowas und erregen Aufmerksamkeit, die uns fehlt.
Ein Stück weit macht ihr das ja auch schon, ne? Also habe ich auch direkt dabei wieder gedacht. Also diese kollektiven Konzerte, die ihr gemeinsam ja auch schon seit vielen, vielen Jahren macht, haben ja etwas sehr Vergleichbares, finde ich.
Genau, wir machen die Konzerte und wir haben auch, es gibt auch schon vereinzelte Initiativen natürlich. Also zum Beispiel Radau hat sowas gemacht, die haben dann einen Song gemacht, den sie dann rumgeschickt haben und jeder hat dann irgendwie ein kleines Musikteil dazu beigetragen. Ich habe Melodika gespielt zum Beispiel. Aber die Geschichte mit dem Rumfahren und das Einsammeln fand ich ja noch mal interessanter. Also was ist das für ein Traum mit dem Segelboot? Gut, da müsste ich auch erstmal, muss ich peinlicherweise gestehen, dass ich, obwohl ich in Kiel bin, keinen Segelschein habe.
Ich habe auch noch keinen und ich bin am Bodensee. Also.
Die beiden Jungs hatten übrigens auch keinen. Die haben einfach sich im Internet ein paar Sachen angelesen und sind losgesegelt. Ja, das ist. Ja.
Genau, das wäre natürlich das Coolste, aber vielleicht bauen wir erstmal einen Bus aus und dann fahren wir rum.
Ich habe das neulich, hatte ich es mit einer Kinderbuchautorin darüber. Die träumt davon, das mit Kinderbuchautorinnen zu machen. Also
ein Buch zu schreiben.
Ja, durch die Gegend zu touren und auch Lesungen gemeinsam
Ach
zu
so,
machen
okay.
und so. Und das, also es gibt diese Wünsche, glaube ich, in diversen Bereichen.
Wo du das mit rumtouren sagst, also die gemeinsamen Konzerte, die wir machen, von kindermusik.de. Da gab es auch immer mal wieder die Idee oder den Versuch, sowas auf Tour zu bringen. Einige haben es ein bisschen hingekriegt, zum Beispiel der liebe Kollege Ferry aus Frankfurt, der stellt seit Jahren immer zu so einem Festival eine Band aus Kolleginnen zusammen, KollegInnen, so wollte ich sagen, zusammen, die dann auch zumindest in Frankfurt und in Nassau auf Tour gehen. Und die Blindfische machen es auch in Oldenburg oder nicht nur in Oldenburg, sondern da auch in der Gegend gehen sie auch auf Tour mit ihrem Festival, was sie mit Kollegen und Kolleginnen zusammen machen.
Okay, hören wir in den Song rein und dann müssen wir weitermachen, sonst sprengen wir wirklich mit dieser Folge.
Ja, okay. Hier kommt Radiate mit den Sailing Contact.
So gather your children and find your purpose and place. Try to make a difference and join in this spiritual race. It's such a small thing to ask to make these changes last a while. It starts from deep within your heart.
Okay, spielen wir eine Runde?
Ich befürchte ja.
Ich hab Bock. Du auch, Thomas?
Ja, Bock ist relativ. Auch vor dieser Aufgabe habe ich Respekt, aber ich habe mich drauf eingelassen. Ja.
Okay, wir müssen es, weil wir ja wieder online sind, das haben wir übrigens noch gar nicht verraten, also wir zeichnen auch diese Folge wieder online auf, müssen wir es machen wie beim Lukas von Deine Freunde. Ich habe hier einen wunderschönen Beutel mit bunten Zetteln drin. Ich weiß nicht, kannst du sie sehen? Ja, oder?
Ich sehe sie, jawohl.
Genau, und du darfst mir eine Farbe sagen und ich ziehe für dich den Zettel.
Dann fangen wir doch mal mit Blau an.
Okay, hell oder dunkel?
Hell.
Ach so, vier Zettel werden es, okay.
Ja, ja. Vier Zettel, vier Begriffe.
Genau. Mhm. Inliner ist dein erster Begriff.
Ach, wie witzig. Auf Inliner mit dem Walkman im Ohr habe ich häufig Alanis Morissette gehört. Ja, das war.
Noch nicht alles raushauen, du musst gleich ein Lied schreiben.
Entschuldigung, ja, ich texte schon gerade. Ja.
Okay, nächste Farbe bitte.
Gelb.
Da habe ich, glaube ich, nur eins. Ah nee, hell und dunkel hätte ich im Angebot. Was magst du?
Auch da nehme ich auch hell. Ich bleibe bei den hellen Farben heute.
Alles klar. Monat. Es geht weiter.
Achso, ich muss eine Farbe wieder sagen. Entschuldigung.
Du siehst schon so ein bisschen.
Ich bin schon in Gedanken ganz weit abgedriftet. Ja, ja. Dann gehe ich auf grün. Alles hellgrün. Klar.
Messer. Es wird
okay,
spannend.
Okay, jetzt kriegt der Song eine Wendung. Ja, ja. Gut, dann nehme ich noch Orange.
Na, will nicht raus. Löwe. Du hast sie dir aufgeschrieben,
okay,
oder?
Ich habe es mir aufgeschrieben, ja.
Ich habe dir auch nochmal mitgeschrieben, die Begriffe, aus denen jetzt gleich hier live ein Lied entstehen wird, sind Inliner, Monat, Messer und Löwe. Und wir sehen, wie Thomas Hartmann zur Gitarre greift. Und jetzt sind wir gespannt, wie da wir. Man kann auch sehen, wie es arbeitet in ihm.
Also man muss. Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, du musst sie nicht in dieser Reihenfolge einsetzen. Also du darfst würfeln.
Okay, ja, ja. Habe ich auch so einen Augenblick Zeit zu überlegen oder nehmt das jetzt live und Tape rein und dann werden hier 10 Minuten Stille ausproduziert?
Ja, genau so läuft's.
Genau so läuft, habe ich befürchtet, ja. Ja, ich habe ja eben am Anfang schon mal gesagt, da ich mich ja überhaupt nicht als Kindermusiker verstehe, ist diese Aufgabe noch mal fast herausfordernder und ich sehe natürlich kritische Augen auf mein Werk jetzt schauen. Aber das ist ja an dieser Stelle jetzt mal egal. Versuchen wir es doch einfach mal. Hört man die Gitarre einigermaßen richtig so? Dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Einmal im Monat schnalle ich mir meine Inline-Skater an und fahre auf der Autobahn. Und dann weiß ich gerade nicht, wie es weitergeht. Ich muss mal kurz überlegen, wie der Löwe in das Spiel kommt, aber... Messer in der Hand. Nee, das ist doof, Moment. Und auf der Straße steht ein Löwe und schaut mich böse an. Doch zum Glück hab ich ein Messer, mit dem ich mich dem Löwen nähern kann. Die vier Begriffe
perfekt,
sind schon
ja
drin, aber jetzt hätte ich noch gerne eine schöne Pointe, die ich ehrlich gesagt aber gerade nicht mehr
hinkriege. Also du hast alle Begriffe untergebracht.
Ja, super.
Und
Applaus.
Und es bleibt offen, was dann passiert.
Es bleibt offen, ja, für eine zweite Folge. Ja, das ist offen gestanden echt eine schwierige Aufgabe, aber gerade deswegen, finde ich, gehört es sich für jeden eurer Gäste, sich der auch zu stellen. Ja.
Interessant, dieser offene Schluss ist ein schwieriges Ding in der Kindermusik. Also das erlebe ich immer wieder, wenn du Stücke mit einem offenen Schluss schreibst, sind viele Menschen verstört. Irgendwie, klar, man denkt auch bei anderen Geschichten und Liedern hätte man gern einen Schluss. Bei Kinderliedern habe ich das Gefühl, erwarten die Menschen noch mehr, dass irgendwas auch einen Schluss hat, der irgendwie das Ding abrundet. Es muss, so ein offener Schluss ist schwer auszuhalten.
Genau deswegen habe ich den jetzt gerade eingebaut. Natürlich. Ja. Das war absolut meine Absicht. Ja, vielleicht ist auch das einer der pädagogischen Ansprüche, der häufig mit dem Kinderlied verbunden wird. Ne? Geschichten müssen auserzählt sein und irgendwie ein klares, definiertes Ende haben. Ja, würde ich jetzt auch nicht sehen, dass das so sein muss.
Vielen Dank für dieses Lied, Thomas. Wir kommen jetzt zu unserem beliebten Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen. Da haben wir 10 Fragen, auf die wir uns eine kompakte Antwort wünschen. Ich will nicht sagen, das müssen nicht ein Wort Antworten sein. Du kannst auch gerne nochmal ein bisschen ausholen, aber soll jetzt nicht so ein ellenlanges Gespräch mehr draus entstehen.
Alles gut, krieg ich hin.
Ich fange an, okay?
Ja, fang mal an.
Okay. Seit wann beschäftigst du dich mit Kindermusik?
Angefangen beim WDR habe ich 2004. Also inzwischen sind es dann so 16 Jahre. Mal mehr, mal weniger.
Also eine lange Zeit.
Was war deine erste bewusste Begegnung mit Kindermusik? Also interessant wäre auch vielleicht ein erstes Lied, was dir zu der Frage einfällt.
Ja, die erste bewusste Begegnung als Kind natürlich, ne? Schreibe ich auch in dem Buch drüber. Rolf Zukowski habe ich als Kind sehr viel gehört. Ich hätte auch natürlich ein Lied von ihm mit in die Liste aufnehmen können. Das Einzige, das mir eingefallen ist, oder das Bewegendste, wenn man so will, ist, unsere Schule hat keine Segel, weil wir das damals im Kinderchor mit ihm zusammen gesungen haben. Ja.
Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
Mehr Zeit in Mama Lauter stecken. Tatsächlich. Mir selbst ein kleines Gehalt davon auszahlen, wenn man so möchte, und mich dann mit der Zeit und Ruhe dieser Arbeit widmen, die sie verdient hätte.
Über welches Thema würdest du gern mal ein Lied hören, was einschließt, dass du das bis jetzt noch nicht gehört hast?
Also ob es jetzt, mir würde jetzt nicht direkt ein Thema einfallen, von dem ich sagen würde, das ist noch nie beackert worden. Das fände ich jetzt auch ein bisschen anmaßend zu behaupten, dass es das gäbe. Dafür ist es dann doch schon zu viel entstanden in den vielen Jahrzehnten, die es Kindermusik gibt. Wir reden auch von Kindermusik speziell, nehme ich an, oder?
Ja. Ja.
Also das würde ich jetzt nicht behaupten, dass es das noch nie gegeben hätte. Aber ich finde persönlich einfach Lieder toll, die stark an der Lebens- und vor allen Dingen auch Gefühlswelt von Kindern andocken. Also die Gefühlswelt von Kindern in ihrer ganzen Vielfalt abbilden, wie sie denn auch eben ist und stattfindet. Und Kinder sind halt in der Regel nicht immer nur glücklich und haben Bock, sich zu bewegen und zu tanzen, sondern durchleben auch ganz andere emotionale Achterbahnfahrten. Und die dürfen und sollten auch in Kindermusik eine Entsprechung finden.
Zu welchem Genre oder Gattung würdest du dich dazu zählen?
Das begriffliche Spiel mit dem Genre und der Gattung. Ne? Also da ich ja selber keine Kindermusik mache, zähle ich mich selber natürlich weder zu dem einen noch zu dem anderen. Aber dann würde ich die Gelegenheit nutzen, das zumindest kurz aufzuklären, was mit diesen Begriffen gemeint ist. Weil Kindermusik nach meinem Dafürhalten fälschlicherweise immer als ein eigenes musikalisches Genre bezeichnet wird. Und ich plädiere dafür und schlage vor, den Begriff Gattung eher zu verwenden, weil ein Genre nach dem Dafürhalten der meisten Menschen, die sich mit Musik auseinandersetzen, was ganz anderes definiert. Da geht es dann nämlich eben um Jazzmusik, um Rockmusik, um Klassik, um Metal, um was auch immer man da benennen möchte. Das sind halt musikalische Genres, die können und sollten und finden aber auch tatsächlich in Kindermusik auch alle statt. Also Kindermusik ist ja gar nicht auf ein Genre irgendwie reduziert. Und demzufolge wäre die Zuschreibung Genre an der Stelle eigentlich falsch. Und deswegen finde ich Gattung eigentlich den besseren Begriff, wenn wir von Kindermusik sprechen.
Und das ordne doch nochmal kurz ein. Was sind denn andere Gattungen dann? Kinderlied und...
Ja, also dieser Gattungsbegriff ist auch nicht so ganz eindeutig definiert. Also ich habe ihn mir ein bisschen abgekupfert von der Literatur zum Beispiel. Ne? Ich habe das vorhin tatsächlich nochmal nachgeschaut. In der Literatur gibt es Epik, Lyrik und Dramatik und dann auch noch die Sachliteratur, also unterschiedliche Gattungen. Und so ähnlich würde ich das für die Musik dann eben auch verstehen. Also wegen mir könnte man zum Beispiel... wenn ich jetzt schon wieder sage, das von der Klassik abzugrenzen, ist das auch nicht so ganz richtig. Es gibt ja diese Unterscheidung E- und U-Musik, ne? Das, wenn man so will, sind dann nochmal so zwei verschiedene Gattungen. Aber selbst diese Unterscheidung finde ich schwierig. Also das muss man sicherlich schon auch mal ein bisschen weiterdenken, aber ich bin erstmal auf jeden Fall sehr stark dafür, diesen Genrebegriff nicht zu verwenden, den es in der Kindermusik, oder der Kindermusik sehr häufig übergestülpt wird.
Jetzt kommen wir zu der angesprochenen Parallelfrage, Dur oder Moll?
Ach so. Stimmt, habe ich auch mal gestellt, ja. Ach, ich würde schon sagen, ich habe eine starke Tendenz zu Dur.
Was spricht dich zuerst an, Text oder Melodie?
Kann ich, glaube ich, nicht so ganz eindeutig beantworten. Also im besten Fall geht es miteinander einher, aber je nachdem, worauf ich schaue, gibt es da das eine oder das andere. Manchmal haut mich die Musik vom Hocker und manchmal auch der Text. Und ich meine, viel Musik findet auch ohne Text statt. Ne? Gerade im Jazzbereich gibt es vieles Nicht-Gesungenes. Da reden wir gar nicht von Texten. Also insofern würde ich mich da nicht festlegen wollen, wenn ich darf.
Okay.
Jetzt muss ich doch mir eine kleine Klammer gestatten, weil ich da auch immer wieder drüber nachdenke. Instrumentalmusik, die nicht Klassik ist, für Kinder, das gibt's irgendwie nicht, oder? Oder fällt euch was ein?
Also bei den 17 Hippies bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist ein Instrumentalalbum, das die mal gemacht haben. Das sind jetzt auch keine Kindermusiker, die haben mal einmal eine Platte gemacht. Und Cuatro Nuevo haben auch mal ein, zwei Kinderplatten gemacht. Bin ich mir aber gerade auch nicht ganz sicher, ob die vollständig instrumental sind. Also in jedem Fall, glaube ich, total unterbelichtet im Bereich Kindermusik.
Hast du einen Lieblingsort und eine Lieblingszeit zum Musik hören?
Also Lieblingsort definitiv nicht. Ich habe Kopfhörer, die ich sehr gerne trage und dann, was weiß ich, beim Spazierengehen oder auch wenn ich in der Bahn sitze oder irgendwo hinreise oder so. Ich höre dann unterwegs sehr, sehr viel Musik. Zu Hause natürlich auch gerne. Und Lieblingszeit? Nö, würde ich eigentlich auch nicht sagen. Morgens ist es tatsächlich eher Radio und so ein bisschen Information anstatt Musik, aber ansonsten gerne über den Tag verteilt.
Du bist ja auch Musiker, also bleibt, wir haben erst überlegt, ob wir die Frage drin lassen, aber wir haben uns dazu entschieden, weil du Musiker bist, lassen wir sie drin. Dein Studio brennt, du darfst drei Sachen mitnehmen.
Naja, als erstes müsste man da wohl sagen, den Rechner, weil da am meisten von dem drauf ist, dass da so musikalisch entstanden ist und da vielleicht noch auf die Vollendung wartet. Mit Sicherheit dann auch meine Posaune. Das, ich spiele immer noch auf der Posaune, auf der ich als Kind schon angefangen habe zu spielen. Also da steckt schon viel Nostalgie mit drin. Und wenn ich jetzt noch sage, die Gitarre, das wäre jetzt irgendwie zu einfach, weiß ich nicht. Der dritte Gegenstand.
Hast du auch Aufzeichnungen noch auf Papier oder sowas, was du retten müsstest?
Wenig tatsächlich. Nee, da gibt es jetzt nicht so Historisches. Aber ich habe tatsächlich auch gerade gedacht, so meine allererste Notenmappe aus dieser ersten Jazz-Kombo, in der ich gespielt habe, die habe ich tatsächlich auch noch hier so rumliegen. Die hat auch so einen kleinen nostalgischen Wert. Könnte ich wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel mit anfangen. Aber ja, die Technik kann man ersetzen, die Nostalgie-Dinge nicht unbedingt. Insofern wäre das dann wohl das, zu dem ich greifen würde. Ja.
Und dann die alles entscheidende Frage, kann man davon leben?
Naja, also nochmal, ich mache ja keine Kindermusik, insofern beschäftigt mich die Frage eher so am Rande, aber wenn wir das beziehen auf die Arbeit, die ich mit Mama Lauter mache, müsste ich wohl ganz klar sagen, nein, auf gar keinen Fall, weil ich damit bisher nicht einen einzigen Cent an Geld verdient habe, sondern das mache, weil ich es für wichtig halte und weil es mir tatsächlich auch großen Spaß macht. Im Idealfall führt es mich beruflich auch nochmal in irgendeine Richtung, in der man das auch ein bisschen finanziell ausgeglichen bekommt. Aber das ist jetzt wirklich nicht mein erstes Anliegen dabei. Also ich habe den Luxus, mir diese Zeit dafür nehmen zu können so und nehme sie mir gerne. Aber ich mache das nicht, weil ich davon in besonderer Weise irgendwie leben könnte oder wollte.
Und das führt uns ja auch letztendlich zu dem Thema, was du ja auch immer wieder thematisierst, inwieweit sich da der kommerzielle Aspekt und der künstlerische Aspekt vielleicht sogar ausschließen, wenn man jetzt Kindermusik macht. Also ne, du bist ja ein Teil des Kindermusikfeldes als Kritiker, sage ich jetzt mal. Aber auch viele Kolleginnen und Kollegen haben dann doch eher Nebenfelder, auf denen sie dann ihr Hauptgeld verdienen. Obwohl die, die wir hier hatten, sagen meistens ja, oder, Lucia?
Ja, ich glaube, ich war die Einzige bisher, die noch nicht davon leben kann.
Oder ja, aber, oder? Sagen doch auch viele. Oder
ja,
oder
ja. Genau.
Unter Einschränkungen ja. So. Ja.
Ich glaube tatsächlich auch, dass man es im Moment nicht ganz beurteilen kann, weil ja viele Stipendien gekriegt haben und so durch die Situation, wie sie gerade ist. Und wir sind ja alle nicht so aktiv, wie wir es gerne wären.
Ja, einmal das, also das ist sowieso gerade echt eine schwierige Zeit, aber ich glaube, also das ist natürlich auch eine ganz schwierige Grätsche, die du da ansprichst, weil, also wenn man sich jetzt ganz klar dafür entscheiden würde und sagt, ich setze alles darauf, um davon leben zu können, dann muss man ja quasi in künstlerischer Hinsicht auch Entscheidungen treffen, die einem vielleicht schwerfallen, aber im Wissen darum, dass es dann einfach mehr gehört, respektive gekauft wird oder Menschen dann eben Konzerte besuchen. Und dann kann es natürlich eben auch sehr schnell in eine Richtung kippen, die dann qualitativ möglicherweise, nach meiner Lesart zumindest, erstmal wieder Schwierigkeiten macht. Und je mehr man wirklich für sich so eine künstlerische Haltung hat, die einem erstmal wichtiger ist, desto mehr begibt man sich natürlich in dieses gefährliche Fahrwasser von prekärer Arbeit und prekärem Einkommen. Und das ist sicherlich was, was Menschen, die künstlerisch arbeiten, wie soll man sagen, eintätowiert ist. Das ist Teil ihrer künstlerischen Identität, würde ich mal behaupten. Ich kenne zumindest wenig Menschen, die künstlerisch aktiv sind und sagen, ja, ich habe ein richtig gutes Auskommen davon. Das sind die wenigsten. Und bei den meisten ist es so eine Mischkalkulation.
Ich sehe schon, wir müssen doch noch mal die 2-Stunden-Folge irgendwann machen. Um all diese Sachen in ihre Tiefe zu würdigen.
Ich würde mir tatsächlich einen persönlichen Austausch, also jetzt war das so ein Dreiergespräch und ich glaube aber, dass es das auch so ein persönlicher Austausch mit mehreren Menschen von uns gut wäre.
Ja, ich stehe immer gerne bereit. Also ich habe mich schon über diesen gefreut und auch ansonsten, das große Wort Diskurs schwang ja jetzt hier auch schon häufiger mit. Ich finde wichtig, den zu führen, ob in diesem Format oder in irgendeinem anderen. Das sei mal dahingestellt.
Dann sind wir schon am Ende angekommen.
Ja, vielen Dank, lieber Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast und auch dich auf unsere komischen Spielchen eingelassen hast.
Die sind nicht komisch.
Ich danke euch. Ja, sie sind herausfordernd auf jeden Fall, aber es macht durchaus Spaß.
Und was nehmen wir mit? Thomas Hartmann wird auf jeden Fall beim Kongress dabei sein, um sich auseinanderzusetzen über die Frage nach Kriterien für gute Kindermusik.
Bin ich, sehr gerne, ja. Wenn das als Einladung zu verstehen ist, dann nehme ich sie hiermit gerne an. Ja.
Und wir haben, ja, was gibt es noch zu sagen?
Nochmal, wir sind weiterhin auf Instagram und Facebook und auch per Mail erreichbar. Also ihr könnt uns kontaktieren, eure Fragen schreiben, euer Feedback, eure Anregungen. Auch gerne, wenn ihr mal im Podcast haben möchtet, weil wir natürlich auch selber immer aussuchen anhand den Menschen, die wir so kennen. Aber es gibt auch viele, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Also wenn ihr jemanden gerne mal hören wollt, den wir noch nicht kennen, dann sagt uns Bescheid. Wir können auch an der Stelle schon mal verraten, unser nächster Stop in Real ist Berlin, hoffentlich Ende Januar. Da werden wir einige Folgen aufnehmen. Und hoffen natürlich auch noch ein paar Folgen online aufnehmen zu können, damit wir fleißig euch neue Folgen liefern können. Und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet, wenn ihr uns kontaktiert, wenn ihr mit uns in den Austausch geht. Und mehr gibt's nicht, oder?
Doch. Ach so? Die Lieder, die wir jetzt hier angespielt haben von Thomas, die Lebenslieder und was wir sonst noch so musikalisch da rausholen. Unsere Schule hat keine Segel, fällt mir da jetzt spontan ein. Das könnt ihr alles auf der begleitenden Spotify-Playlist hören. Heidi Dai und Rock'n'Roll Folge 15 heißt die.
Schon.
Ja, da könnt ihr alle Lieder nochmal in Ausführlichkeit, in ihrer epischen Breite verfolgen. Und ansonsten sagen wir vielen Dank.
Danke und tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.